die Woche war mal wieder ein Paradebeispiel dafür, wie sehr unsere Stimmung durch externe Leute irgendwie beeinflusst werden kann. Wenn man plötzlich umgeben ist von motivierten Leuten, dann nimmt es einen richtig mit und man macht einfach was, auch wenn man jetzt nicht direkt sieht, was für positive Effekte das konkret haben wird.
Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup.
Wir hatten ja letzte Woche geplant, nachdem wir nicht mehr so sonderlich überzeugt von der Chemieindustrie waren, auch mal nebenbei zu schauen, was man vielleicht sonst angehen könnte an Projekten oder was wir überhaupt angehen würden, falls wir uns entscheiden würden, aus der Chemieindustrie rauszugehen.
Richtig, und das haben wir auch einen Tag lang gemacht, einfach mal wieder den Kopf ein bisschen offen gelassen für allen möglichen Input und vor allem keinem Input aus der Chemieindustrie. Aber dann wurden wir doch dabei unterbrochen. Und zwar tatsächlich ein Kontakt, der durch diesen Podcast entstanden ist. Man möchte es ja nicht für möglich halten, dass dieser Podcast uns auch wirklich schon weiterbringt in diesem Stadium der Startup-Journey.
Ja, uns hat nämlich jemand kontaktiert, der den Podcast gesehen und angehört hat übers unser Netzwerk über drei Ecken. Und zwar jemand, der sowohl ziemlich Startup-affin ist, als auch sich schon in der Chemieindustrie gut auskennt und da viele Kontakte hat, ein großes Netzwerk. Und sie war mega motiviert, hat uns sehr viel Input gegeben, was wir denn nochmal machen können, wo wir schauen können, wie wir nach Opportunities suchen können. Zum Beispiel sowas wie nochmal die Corporate VC Startups durchschauen. Das hatten wir schon mal gemacht, aber nicht ganz so detailliert. Und wenn dann jemand nochmal motiviert einfach sagt, das könnte helfen, dann hat man gleich wieder viel mehr Lust, das nochmal auszuprobieren.
Genau, und noch ein paar andere Inputs, wie zum Beispiel Stellenanzeigen anzuschauen, wo viele administrative Leute angestellt werden und auch eine Handvoll Kontakte, die wir in der Chemieindustrie kontaktieren sollen, von Personen, die auch sehr Startup-affin sind und sicher uns auch unterstützen wollen.
Und wenn man da so eine Vermittlung bekommt über Leute, die man kennt, ist das natürlich nochmal effektiver als ein Cold Outreach auf LinkedIn. Da waren auch Leute dabei, die sehr supportive waren und tatsächlich sich ernsthaft, hat man auch schon beim Gespräch gemerkt, sich Gedanken machen wollen, okay, was wären denn vielleicht Opportunities? Vielleicht auch, weil sie teilweise selbst mal wieder interessiert werden, was zu gründen. Und die haben tatsächlich gemeint, sie schauen sich mal an, was irgendwie in den letzten Jahren sich da so angesammelt hat an Problemen, was sie vielleicht angehen würden, falls sie jetzt was gründen würden. Und melden sich dann nochmal. Also da sind wir auf jeden Fall mega gespannt.
Ja, total. Also das ist natürlich super, wenn jemand da auch so ein Startup-Mindset einfach bei seinem Job hat und da mit der Brille mal draufschaut, was für Möglichkeiten es gibt oder beziehungsweise was die größten Probleme sind, die sie auch intern dann demnächst lösen möchten. Da hoffen wir jetzt einfach, dass wir möglichst bald nochmal Rückmeldungen bekommen von denen. Da freuen wir uns auch schon sehr darauf.
Und das zeigt mal wieder, wie wichtig es ist, auch allen Leuten irgendwie davon zu erzählen, woran man arbeitet. Weil nur so kann man ja nicht nur sein direktes Netzwerk nutzen, falls man selbst Leute in der Chemie kennt, was ja eben bei uns nicht der Fall ist, sondern auch ein, zwei, vielleicht drei Ecken weiter. Das Netzwerk ist ja dann extrem viel größer. Hm. Dann kennt ein Typ, kennt mal wieder irgendjemanden aus der Chemie. Und wenn man jetzt nicht jedem davon erzählt, dass man gerade aktiv in der Chemie nach Opportunities sucht, dann wissen die natürlich gar nicht, dass sie einem mit ihren Kontakten helfen könnten.
Genau, richtig. Und es ist eben auch so, diese ganzen Informationen, die wir hier in diesem Podcast festhalten, das schaffen wir ja gar nicht, unseren direkten Kontakten überhaupt weiter zu vermitteln alles. Erst durch diesen Podcast fühlen sie sich dann vielleicht getriggert, solche weiteren Kontakte herzustellen.
Ja, also dafür hat sich der Podcast allein auf jeden Fall schon gelohnt. Dann hatten wir noch ein paar weitere Interviews diese Woche, unter anderem auch mal mit Leuten aus höheren Positionen. Bei denen ist es natürlich so, die haben einen guten Überblick über die Branche und über den Markt. Allerdings sind deren Probleme natürlich irgendwie auf einem Level, dass man sie sehr schwer lösen kann. Das heißt, man kriegt Verständnis, aber beispielsweise solche Probleme, dass bei Spezialchemieprodukten, die halt jetzt nicht in extrem großen Massen hergestellt werden, Recycling kaum möglich ist, weil die kommen ja sehr unregelmäßig zurück, sind oft auch verbaut in zum Beispiel Autos, die eine sehr lange Lebensdauer haben. Und dann kommen immer nur so einzelne kleine Teile von Autos, werden irgendwie entsorgt. Das heißt, da kommt kein großer Stream zurück, den man dann recyceln könnte, beziehungsweise ist Recycling auf solchen kleinen Mengen natürlich überhaupt nicht profitabel möglich.
Ja, genau. Es wäre vielleicht interessant, eben zu wissen, ob man irgendwie alle Stoffe einer allgemeineren Stoffgruppe irgendwie zusammen sammeln könnte und dann zusammen recyceln könnte, um eben diese Menge zu erhöhen.
Okay, entweder müssen die Sachen genormt werden oder sie müssen halt kopiert werden, aber auf jeden Fall braucht man irgendwie die Information, aus welchen Materialien die Stoffe denn bestehen. Und da gibt es einige Projekte, die so versuchen, einen digitalen Zwilling zu erstellen, also dass für jedes Produkt irgendwo die Information gespeichert ist, aus welchen Materialien das besteht oder zumindest wie es denn zu recyceln ist, damit man dann größere Mengen kopiert recyceln kann.
Ja, genau, zu dem Thema hatten wir auch mal so ein bisschen in die Richtung die Idee mit dem Lieferketten gesetzt, dass wir da eine unterstützende Software bauen. Da hatte ich tatsächlich diese Woche nochmal ein Gespräch diesbezüglich, obwohl wir das ja eigentlich eh schon weggeworfen haben, aber auch da wurde mir eher abgeraten, dass wir das Thema angehen. Einerseits deswegen, da wir jetzt eigentlich schon die fertige Software verkaufen müssten, damit sie Anfang 2023 wirklich dann ready ist und ja, bis dahin auch keine Fehler irgendwie mehr hat. Und zusätzlich bräuchte man einfach Rechtsbeistand, damit man den Unternehmen klar machen kann, dass wenn sie unsere Software richtig benutzen, dass dann die Gesetze auch erfüllt werden. Das heißt, dieses Thema werden wir weiterhin nicht weiter verfolgen.
Ähnlich wie beim Lieferkettengesetz war es auch bei der Wettbewerbsanalyse, dass noch ein Interview quasi reingekommen ist, das wir halt schon vor längerer Zeit erst angefragt hatten. Und auch dort war es so, dass Informationen, die man öffentlich einfach scrapen kann, zwar wichtig sind für den ersten Überblick, aber nicht für die langfristige Wettbewerbsanalyse. Und nur für den ersten Überblick ist natürlich die Zahlungsbereitschaft dann vermutlich viel zu gering, als dass man da ein großartiges, profitables Startup machen könnte.
Genau, zu dem Thema haben wir noch gelernt, dass es sogenannte Force Majeure gibt und die auch teilweise wichtig sind, so früh wie möglich mitzubekommen. Das sind Meldungen bezüglich dem Ausfall der Produktion aufgrund von höherer Gewalt. Das heißt, wenn jetzt irgendeine Naturkatastrophe eine Fabrik irgendwie leicht oder ein bisschen stärker beschädigt, sodass die Produktion auch ausfällt, dann müssen die Firmen das melden, damit sie nicht haftbar gemacht werden für diesen Lieferverzug, der daraus entsteht. Und da ist es natürlich sehr wichtig, diese auch möglichst schnell und früh zu wissen, weil das natürlich große Auswirkungen hat auf die Preise und Lieferbarkeiten eben auch bei den Konkurrenten von den Firmen, die davon betroffen sind.
Genau, das ist ein Input, den wir bekommen haben und mal im Hinterkopf behalten, aber jetzt erstmal noch nicht stärker nachverfolgen. Was von unseren letzten Problemen in der Chemieindustrie noch übrig geblieben war, ist ja das R&D-Wissensmanagement, dass wenn Leute in Rente gehen, die Daten, also oder die ganze Erfahrung weg ist und wir uns irgendwie vorstellen könnten, da eine Software zu machen, dass Daten strukturiert eingegeben und gespeichert werden. Und dass man die eben dann besser nutzen kann, auch wenn man noch nicht die ganze Chemikererfahrung hat. Dazu haben wir einen Outreach gemacht, zuerst an eine Liste, die wir online gefunden haben, von Spezialchemiefirmen, weil wir eben gehört haben, dass besonders in der Spezialchemie das sehr oft vorkommt, dass Produkte auf Kundenanforderungen spezifisch angepasst werden. Und genau dafür, für den Use Case, wäre ja unsere Software gedacht.
Ja, dabei haben wir aber sehr wenig Antworten tatsächlich bekommen, also fast schon überraschend wenig. Man muss natürlich dazu sagen, die Firmen waren meistens sehr klein und mit sehr klein meint nicht wirklich sehr klein, also irgendwie nur 4 Mitarbeiter oder so, also einstellige Anzahl an Mitarbeitern auf alle Fälle. Dann oft auch Mitarbeiter, die schon etwas älter sind, auch vielleicht gar kein LinkedIn-Profil haben. Und ja, da merkt man einfach, wie viel schlechter die Antwortrate generell ist. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt irgendein Interview ausmachen können?
Ich glaube tatsächlich von dem Outreach gar nicht.
Okay.
Deswegen haben wir uns dann auch noch danach entschieden, noch einen weiteren Outreach zu machen an mal eine spezifischere Kategorie von Produkten. Da haben wir uns mal die Schmierstofffirmen rausgesucht, damit wir einfach ähnliche Probleme feststellen, weil wir ja auch der Meinung sind, dass wir uns auf jeden Fall irgendwie mehr fokussieren sollten.
Ja, und die Schmierstofffirmen haben sich da gut angeboten, weil die Interviews, wo das Problem des R&D-Wissensmanagements überhaupt aufkamen, waren eben von Firmen, die Schmierstoff hergestellt haben. Deswegen möchten wir dadurch jetzt validieren, ob dieser Prozess oder dieses Problem auch existiert bei den anderen Schmierstofffirmen.
Das erste Interview dazu hatten wir dann auch schon. Das war allerdings doch eine Firma, die ihre Schmierstoffe nicht spezifisch anpasst auf die Kundenanforderungen, sondern ein genormtes Öl einfach herstellt und da halt versucht, billiger als die Konkurrenz zu sein. Und da konnten wir dann wieder nicht allzu viel rausziehen, außer natürlich der Information, dass jetzt nicht automatisch alle Schmierstoffhersteller ihre Produkte anpassen auf kundenspezifische Anforderungen.
Ja, genau. Muss man vielleicht in der Zukunft noch weiter validieren, was man dann für spezielle Anforderungen vielleicht hat an so ein Wissensmanagement, wenn man Schmierstoffe generell herstellt. Weil Abgrenzung ist tatsächlich schon wichtig auch in dem Thema. Es wird da viel dran gearbeitet. Wir haben an einem Event des 5HT-Hubs teilgenommen. Das war so ein X-Linker-Event zum Thema Lab of the Future. Und da haben insgesamt, glaube ich, 12 Startups ihr Produkt vorgestellt. Und da waren natürlich auch viele Ideen dabei, die schon ähnlich waren zu unserem R&D-Wissensmanagement, wie wir es gerade eben so ein bisschen auf der Visionsebene uns vorstellen.
Genau, da ging es sehr viel halt um Lab-Automatisierung oder Digitalisierung. Und unser Prozess ist natürlich mehr noch auf Kundenanfragen und Produktentwicklung getrieben, als jetzt nur Experimente, die auch viel in dem Long-Term R&D notwendig sind. Also bei Firmen, die jetzt einfach nur ein Produkt herstellen und versuchen halt, das effektiver zu machen oder kostengünstiger herzustellen.
Oder ein komplett neues Produkt.
Genau, sowas in die Richtung, da fokussieren sie die Startups sich halt alle drauf. Das ist ja auch ein größerer Use Case. Ist natürlich die Frage, ob man jetzt extra was Eigenes braucht, nur für diesen Prozess Produkte auf kundenspezifische Anforderungen anzupassen. Beziehungsweise wie oft dieser Prozess überhaupt nötig ist oder wie groß dieses Problem ist.
Ja, das gilt es auf alle Fälle weiterhin zu validieren in den nächsten Wochen in den Interviews, weil wenn dieses Problem nicht so existiert, wie wir es jetzt im Moment verstanden haben, dann gibt es dafür eben schon viele Startups, die an Softwarelösungen arbeiten, an diesem generellen R&D-Prozess.
Ein Problem dabei ist ja auch, dass man nicht direkt Zugriff hat und sich einfach die Softwares anschauen kann von den anderen Startups, sondern man kann sich ja maximal einen Überblick auf der Website verschaffen oder eine Demo buchen. Aber mit Demo buchen haben halt eher nur Firmen Erfolg und nicht Leute wie wir, die ein Konkurrenzprodukt starten wollen. Oder auch sonst müsste man ja ein großes Chemieverständnis mitbringen, um überhaupt zu verstehen, was jetzt bei den Tools fehlt. Deswegen ist unser Ansatz okay bei den Firmen, bei denen wir das Problem festgestellt haben. Wir fragen bei denen einfach mal nach, was denn über die Konkurrenzprodukte nicht abgebildet werden kann oder welche Probleme es da noch gibt, weil die Leute wissen das natürlich am besten.
Richtig, genau. Und was man noch auf diesem Event auch gemerkt hat, dass es von enormem Vorteil ist, wenn man ein Problem angeht, wo man eine separate Datenbank aufbauen kann, wo man nicht allzu stark abhängig ist von den existierenden Systemen, weil viele dieser Startups sind eben abhängig von den existierenden Systemen und müssen da echt sehr, sehr, sehr viel ihrer Zeit und ihrer Innovation überhaupt da reinstecken, dass sie integrieren mit den existierenden Systemen. Also seien das irgendwelche Messgeräte im Labor oder anderes Laborequipment oder eben auch Software wie ein ERP oder ein LIMS-System. Und das haben wir tatsächlich auch als Input in einem Interview bekommen, dass es auf alle Fälle idealerweise so ist, dass entweder die Information nur in eine Richtung fließt oder dass man komplett am besten so separat wie möglich ist, aber natürlich trotzdem irgendwie einen Link herstellen kann.
Ja, aber das ist natürlich extrem viel Aufwand, wenn man für jede Firma wieder neu erstmal ein paar Schnittstellen entwickeln muss. Vor allem, weil die Firmen auch extrem unterschiedliche Tools verwenden. Jedes Labor schaut anders aus, jede Produktionsprozesse schauen anders aus. Einige verwenden jetzt als ERP noch SAP. Das heißt, da könnte man den Aufwand einmal machen und hätte es dann, aber vermutlich verwenden die dann auch wieder SAP auf unterschiedliche Art und Weise, sodass man das auch wieder ein bisschen anpassen muss. Das heißt, wie du schon gemeint hast, wäre es natürlich ideal und werden wir versuchen auch irgendwie nachzudenken drüber, an welchen Use Cases man eingreifen könnte, ohne jetzt direkt Integration mit allen anderen Softwareprodukten zu haben.
Ansonsten hatten wir noch ein paar weitere neue Inputs aus den Interviews. Einerseits die sogenannten SDB bzw. SDS, also Sicherheitsdatenblätter.
Ja, die Sicherheitsdatenblätter sind ja nach REACH definiert. Das heißt, REACH ist das regulatorische Framework der EU, welche gesetzlichen Anforderungen es an verschiedene Produkte gibt oder was man alles dokumentieren muss, bei irgendwelchen Gefahrenstoffen zum Beispiel oder irgendwelchen toxischen Stoffen, die drin sind. Da muss ja alles dazu ausgefüllt werden. Das muss auch die ganze Lieferkette entlang weitergegeben werden, weil es natürlich beim Endprodukt wichtig ist, wenn da auch ganz am Anfang der Lieferkette mal irgendwelche toxischen Stoffe reingekommen sind.
Ja, total. Vor allem, wenn der Endverbraucher dann der Mensch ist. Der sollte ja vor allem geschützt werden und natürlich die Natur auch. Aber der Mensch wird meistens noch ein bisschen höher einkategorisiert, was so Gefahrenstoffe angeht. Also wenn man sich zum Beispiel denkt, ja, Kleidung hat man jeden Tag direkt auf dem Körper, da sollten natürlich keine giftigen Mittel drin sein.
Genau, auf jeden Fall haben wir da gelernt, dass mehr als 40% dieser Sicherheitsdatenblätter fehlerhaft sind. Tatsächlich liegt es vermutlich daran, dass es nicht viel gibt, um das wirklich zu enforcen und dass die Fehler vermutlich jetzt nicht die drastischsten Fehler sind, sondern eher so kleinere Abweichungen, was fehlt, was aber jetzt nicht direkt einen Impact hat auf das Endprodukt, dass das plötzlich nicht mehr consumerfreundlich wäre.
Ja, es gibt natürlich auch immer Ausreißer, aber ich stimme dir da natürlich schon zu. Ein Problem bei diesen Sicherheitsdatenblättern ist das Einlesen, weil man muss ja alle Sicherheitsblätter einlesen von den Materialien, die man dann irgendwie im chemischen Prozess verarbeitet für sein Produkt. Und das könnte man natürlich automatisieren mit OCR oder Ähnlichem.
Genau, der ideale Case in der Zukunft ist natürlich, dass die Daten direkt elektronisch übermittelt werden, beziehungsweise dass es teilweise eine große Produktdatenbank gibt, wo die SDBs zu den einzelnen Produkten drin sind. Da muss man aber auch wieder sagen, allein diese Sicherheitsdatenblätter sind schon wieder teilweise vertrauliche Informationen, weil die natürlich Aussagen darüber geben, welche Rohstoffe in den Materialien verbaut sind. Genau, aber kurzfristig, aktuell ist es ja noch so, dass viele von diesen Sicherheitsdatenblättern in Papierform übergeben werden oder zumindest als gescannte PDFs und nicht Computer ausgefüllt. Das heißt, um mal den Schritt zu machen dahin, dass es dann irgendwann alles elektronisch ist, braucht man ja erstmal diese Übergangslösung, in der das nicht nur manuell eingetragen wird, sondern schon so mithilfe von OCR eben automatisch ausgelesen werden könnte.
Genau. Wobei man natürlich sagen muss, das ist kein einfaches Problem. Wir haben es gehört, über 40% sind fehlerhaft. Das heißt, die haben dann vielleicht ein bisschen eine andere Struktur, nicht genau das Pattern. Das heißt, es ist auch sehr schwer, das dann automatisch auszulesen. Wir haben natürlich ein bisschen geschaut, ist ja schon ein Thema, das generell interessant für uns sein könnte, weil unser Skillset recht gut darauf passt. Aber es gibt dort auf alle Fälle schon einiges an Software. Manches ein bisschen älter, manches ein bisschen jünger auch. Und die scheint auch relativ gut zu funktionieren.
Da sind sicher Leute, die das stark versuchen. Und je nachdem, wie es funktioniert, sind es wahrscheinlich dann eher Probleme, die man nicht so einfach technisch lösen kann, sondern eher inhärente Probleme, dass auf den Sicherheitsdatenblättern eben nicht das alles so draufsteht, wie man es strukturiert haben will, sondern dann teilweise Freitexte oder irgendwelche eigenen Formulierungen, die man dann erst wieder interpretieren muss und jetzt eine Software dann nicht automatisch erkennen kann, welche Information drin steckt.
Ja, ein weiteres Thema, das wir diese Woche kurz mal erfahren haben, war die Gefahrstofflagerung. Da haben wir jetzt noch nicht wirklich viel Research dazu gemacht und auch erst bisher nur in ein, zwei Interviews davon gehört.
Genau, und wir haben es als Challenge-Ausschreibung auch noch auf Chemtelligence gesehen. Das ist auch eine Plattform, die ab und zu von Firmen genutzt wird, um Herausforderungen auszuschreiben. Auf jeden Fall geht es da um die Zwischenlagerung von Gefahrstoffen, weil für Gefahrstoffe müssen die Lager ja entsprechende Requirements erfüllen. Und Lagerplatz ist natürlich immer ein Problem. Und bei so einem Marktplatz für Gefahrstoffzwischenlagerung oder einer Plattform dafür könnte man eben machen, dass Unternehmen ihre Lagerplätze, die für spezielle Gefahrstoffe geeignet sind, anbieten können, damit Geld verdienen können und andere eben ihre Gefahrstoffe dort zwischenlagern können.
Ansonsten habe ich mir noch einmal einen halben Tag genommen, um Geschäftsberichte der großen Chemiefirmen zu lesen. Dort allerdings habe ich jetzt keine wirklich interessanten oder spannenden Faktoren gefunden. Natürlich sieht man die Auswirkungen der Corona-Krise und so weiter und so fort. Und genau deswegen kann man auch nicht wirklich die Entwicklung abschätzen von den Umsätzen. Und auch tatsächlich, was ein bisschen interessanter ist, sind meistens dann die Nachhaltigkeitsberichte, weil es da eben auch ein bisschen praktischer wird. Aber das ist natürlich super schwer, alles abzuschätzen, weil weniger produziert wurde. Und deswegen ist natürlich der insgesamte CO2-Ausstoß weniger. Ja, genau. Das einzig Interessante war tatsächlich bei Henkel, die Akquisitionen der letzten Jahre waren tatsächlich nur so D2C-Brands, vor allem im Pflegebereich für Haut und Haar.
Ja, ist auf jeden Fall spannend. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht direkt Opportunities findet, kann man sich dadurch natürlich einen besseren Überblick zum einen über den Markt oder halt über die einzelnen Unternehmen zumindest verschaffen.
Soweit die Updates aus dieser Woche. Was sind denn unsere Pläne für nächste Woche, Corby?
Ja, also wir müssen ja vor allem überlegen, was wir machen können, um das weiter zu pushen. Zeit und Warten ist natürlich immer der eine Aspekt. Jetzt Leute, die gemeint haben, sie schauen mal wegen Opportunities und Problemen. Auf sowas warten wir natürlich, da können wir nicht viel machen. Klar, fragen wir da mal wieder nach, wenn es jetzt länger nichts kommt. Aber um jetzt unsere Zeit sinnvoll zu nutzen, bei dem R&D Business Management ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir genauer herausfinden müssen, welche Probleme es bei den Wettbewerbern gibt, ob der Prozess, wie wir ihn uns vorstellen, oft genug vorkommt und ob es tatsächlich Sinn macht, dafür eine extra Software einzubauen. Am besten auch, ohne dass man sie großartig mit allen anderen Systemen integrieren muss.
Genau, einfach ganz wichtig, wie wir uns auch differenzieren von den Konkurrenzprodukten, die wir eben zum Beispiel bei diesem Link-Event gesehen haben. Viele davon sind ja tatsächlich schon 5 Jahre in Entwicklung und auch irgendwie Teams von bis zu 60 Leuten haben sie dahinter. Also da wird auf alle Fälle schon viel gemacht und das ist natürlich jetzt auch keine Legacy-Software, die programmieren, wenn es erst 5 Jahre alt ist. Deswegen ist der Fokus wirklich bei uns, dass wir uns auch von diesen differenzieren müssen.
Genau, man braucht natürlich eine starke Abgrenzung, weil man kann nicht sagen, okay, die Software hat sicher ein paar Probleme, das kriegen wir besser hin und dann machen wir ein Konkurrenzprodukt, wenn die schon so einen Vorteil haben, dadurch, dass sie einfach viel früher gestartet sind.
Genau, das ist der Fokus für nächste Woche. Ansonsten, ja, werden wir auch noch den Kopf ein bisschen offen lassen über weitere Probleme, größtenteils in der Chemieindustrie nachdenken. Wir haben ja auch noch ein paar Interviews, kommen so hin und wieder noch rein, die jetzt noch von alten Outreaches sind, wo wir noch über die anderen Probleme eher reden werden.
Und sonst schauen wir uns vielleicht nochmal an, in welchen Bereichen wir nochmal neue Outreaches machen können, wo es vielleicht Prozesse gibt, die wir noch nicht so ganz verstehen, um da auch mal nach Opportunities zu schauen oder um dieses gesamte Verständnis ein bisschen vollständiger zu machen. So der Plan auf jeden Fall für nächste Woche. Und wie es dabei läuft, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge vom Startup-Tagebuch.
Bis dann.
Boom! Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.
Sieben Tage sind schon wieder vorbei. Und jetzt sind wir wieder da.